Radis Erben, der Löwen-Podcast.
Bin ich Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
Radis Erben? Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick.
Wir sind wieder da mit Radis Erben nach dem Sieg im Grünwalder Stadion gegen Halle. 2:1 hat sich der TSV 1860 durchgesetzt. Darüber wollen wir natürlich sprechen, wie ihr das von uns gewohnt seid. Wir wollen die Spieler bewerten, wir wollen die Spielsituationen natürlich nochmal bewerten und durchsprechen. Aber es gibt heute so viele Themen, über die wir dann im Anschluss auch diskutieren wollen, rund um den TSV 1860, um die dritte Liga, um das Grünwalder Stadion und so weiter und so fort. Also es gibt jede Menge zu bereden und das mache ich logischerweise mit Olli. Servus.
Servus Tobi, hallo.
Also 2:1, der TSV ist zurück in der Erfolgsspur. Das ist das Positive, die Minimalchance, wenn man davon reden möchte, lebt sozusagen, wenn sie sich noch irgendwie oben einschalten wollen. Dazu müsste natürlich dann auch im Derby nachgelegt werden oder in den Derbys, die ja jetzt in den nächsten Wochen folgen. Jetzt versuchen wir mal, das Ganze einzuordnen, was heute Nachmittag passiert ist. Also 60 gegen Abstiegskandidaten, bei denen ging es um alles bei Halle. Die brauchten unbedingt einen Erfolg. Hat nicht ganz funktioniert. 60 hat sich 2:1 durchgesetzt. Es gab insgesamt 4 Änderungen in der Startformation beim TSV 1860. Beziehungsweise bevor wir jetzt auf die Löwen kommen, wollen wir natürlich auch schauen, was ansonsten noch los war an diesem Wochenende. Heute ist ja dieser Spieltag abgeschlossen worden und Freitag ging es ja schon los. Schauen wir doch erstmal auf die Ergebnisse, was denn in der dritten Liga so abgegangen ist an diesem Wochenende. Da gab es ja zuvor schon am Freitag den Erfolg von Würzburg sehr deutlich gegen Chemnitz 3:0. Der Insolvente, das glaube ich, kann man jetzt so sagen, 1. FC Kaiserslautern gewinnt 4:0 gegen den KFC Uerdingen. Braunschweig weiter nicht aufzuhalten, 1:0 gegen Münster. Mannheim gewinnt mit Biegen und Brechen irgendwie gegen Groß-Asbach 3:2. Magdeburg und Bayern 2 trennen sich 2:2 unentschieden. Jena unterliegt zu Hause der Viktoria, also dem letzten Löwengegner 2:3. Duisburg, Rostock trennen sich torlos. Meppen gewinnt gegen Unterhaching 3:0. Boah, das ist auch deutlich und irgendwie wirkt das relativ saft- und kraftlos, was wir von der Spielvereinigung sehen. Ich hoffe, das ist dann im Derby gegen 60 ähnlich. 60 gewinnt 2:1 gegen Halle und dann fast vorbei das Spiel Zwickau gegen Ingolstadt. Da wird sich an der Tendenz nichts mehr ändern. 0:3 steht es da, also die Schanzer. Die werden die 3 Punkte mitnehmen. Dann schauen wir mal kurz auf die Tabelle, wie denn die aussieht in der dritten Liga. Jetzt also nach 34 Spieltagen, Bayern 2 Tabellenführer, 58 Punkte. Punktgleich mit Braunschweig, nur die haben das schlechtere Torverhältnis. Dann Duisburg 57, also ein Zähler dahinter auf Platz 3. Und Würzburg auf dem imaginären Relegationsplatz 4. mit 57 Punkten plus 12 Tore. Das ist jetzt in den nächsten Tagen, glaube ich, auch ganz wichtig mitzuerwähnen. Plus 12 Tore und 57 Punkte. 5. raus aus dem Rennen wäre momentan Rostock. Der 4. Platz, der würde auch zählen, weil die Bayern ja aus der Wertung fliegen. Das nochmal der Vollständigkeit halber. 5. also Rostock 55 Punkte, 2 Punkte dahinter quasi. Dann Ingolstadt 54, Mannheim 54 auf Platz 7. Und dann kommen die Löwen mit 52 Punkten. Und Platz 8, also macht summa summarum 5 Punkte Rückstand für den TSV 1860 auf den Relegationsplatz. Das ist das eine. Jetzt wollen wir natürlich über das Spiel uns unterhalten, Olli. 60 hat super losgelegt, 1:0 Führung durch Lex. Insgesamt haben wir gesagt, 4 Veränderungen heute. Das hat richtig gut ausgesehen, das hat auch gut funktioniert.
Ja, zunächst will ich einfach mal sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Und aus meiner Sicht kommt leider dieser Sieg viel zu spät für 60 München. Ich habe mir schon überlegt, den Tabellenrechner anzuwerfen, aber habe mich dann entschieden, dass ich erst nach einem möglichen Sieg gegen die Bayern Amateure das dann möglicherweise tun werde.
Du hast mich letzte Woche noch geschimpft. Ich kann mich sehr gut erinnern. Unter der Woche war es, als ich den Tabellenrechner nur erwähnt habe.
Ja, aber ich bin einfach ein bisschen traurig, weil wir haben einfach zu viele Chancen liegen lassen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die Zielausgabe war eigentlich der Klassenerhalt, klar. Aber wenn man so nah dran ist und sagen wir 16 Spiele in Folge nicht verloren hat und dann auf der Zielgeraden dann mehr oder weniger einknickt, und das ist einfach so bitter für 60 und ist eigentlich wieder typisch für den Verein.
Ja, aber wir wissen ja, die vergebenen Chancen sind ja irgendwo in der Satzung des TSV 1860 offiziell verankert. Insofern wissen ja alle Bescheid, wissen ja tatsächlich alle Bescheid. Also es kann nach wie vor gehofft werden, es darf gehofft werden, aber aus eigener Kraft wird es nicht funktionieren. So viel ist klar. Der TSV 1860 ist ja schon auf Schützenhilfe angewiesen. So, dann hat das im Prinzip gut ausgesehen, nur im Endeffekt mit dem ersten nennenswerten Angriff gab es dann den Ausgleich für den Halleschen FC, 32. Minute. Wieder mal Wein, der schon wie unter der Woche gepennt hat.
Das ist richtig, aber aus meiner Sicht hat auch Torwart Marco Hiller nicht so toll ausgesehen, weil das Tor ist ja im 5-Meter-Raum gefallen und sagen wir, ein Torwart, der seinen Fünfer im Griff hat, da passiert sowas nicht. Also er, der Torwart Marco Hiller hat aus meiner Sicht auch keine gute Figur gemacht, dass es zu diesem 1:1 kam.
Über Marco Hiller werden wir später noch genauer reden. Dann zweite Hälfte, da gab es dann das 2:1. Endlich Sascha Mölders nach dem Restart sein erstes Tor. Hat ein Riesenspiel hingelegt. Also Wahnsinn, wie der aufgetrumpft hat, an der Latte gescheitert und weiß der Geier, was der alles ausgelassen hat heute. Sascha Mölders, 50. Minute, ein super Spielzug. Ebenfalls dieses 2:1 von 60 in der 50. Minute. Danach gab es viel Druck von Halle, viel Glück auf Löwenseite, das muss man auch dazu sagen. Also das hätte schon auch in die andere Richtung gehen können. Jetzt fangen wir doch mal vom Torwart angefangen an bis zum letzten Joker, der reingekommen ist. Marco Hiller, du hast ihn angesprochen, sah beim Gegentor nicht gut aus, sah in der Folge bei einer Situation nicht gut aus, wo es aus meiner Sicht eindeutig hätte Elfmeter geben müssen für Halle. Er berührt alles, nur nicht den Ball. Er berührt den Gegner. Fetsch, glaube ich, war es, der ehemalige Löwe, der da zu Fall gekommen ist, der das natürlich auch sehr gerne angenommen hat. Braucht man nicht drüber diskutieren. Aber das ist für mich ein eindeutiger Elfmeter. Und ich bin mir auch sicher, dass wenn es in der dritten Liga zum Beispiel den VAR geben würde, dann hätte es Elfmeter gegeben in der Szene. Ja, und dann hätte die Geschichte vielleicht schon wieder ganz anders ausgesehen. Ansonsten
Hiller. Aber Tobi, ja. Das ist natürlich hypothetisch, muss man ganz klar sagen. Hiller hat da in der Situation tatsächlich nicht gut ausgesehen, aber ich muss dann mal sagen, über die 90 Minuten hin hat er dann trotzdem aus meiner Sicht eine 3 verdient, weil bei 2-3 brenzligen Situationen hat er dann wieder seine Qualität gezeigt und deswegen habe ich ihm noch eine Note 3 gegeben.
Gebe ich dir recht, er hat 2 richtig gute Paraden noch hingelegt in der Folge. Ich mache es jetzt mal so, dass ich ihm die 3,5 gebe. Du hast in deinem Ticker bei Die Blaue 24 geschrieben, dass du findest, dass Henrik Bohmann der komplettere Torwart ist. Dem ist aus meiner Sicht wenig hinzuzufügen. Hiller hat natürlich einen maßgeblichen Anteil auch an der langen Serie gehabt, des TSV 1860, aber insgesamt, und da geht es dann eben auch um den Vertrag, ne, von Henrik Bohmann. Da ist auch die Frage, ob er dann bleiben wird beim TSV 1860.
Ja, also ich gehe fest davon aus, dass Henrik Bohmann den Verein also zum letzten Spieltag dann verlassen wird. Und es gibt ja auch schon einen Kandidaten, Rot-Weiß Essen soll bei ihm angeklopft haben. Also bei 60 glaube ich nicht, dass er bleiben wird.
Dann haben wir hineingerutscht in die Viererkette einen Paul, der dann zur Pause ausgewechselt worden ist. Du hast ihm die Note 4 gegeben. Wie hast du sein Spiel gesehen? Ich habe es jetzt nicht so schlecht gesehen. Also da bin ich eher so bei einer 3. Warum hast du mich hier gegeben?
Ja, Note 4 ist immer noch ausreichend. Das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Es war ein Auftritt mit Licht und Schatten. Deswegen die Note 4.
Für ihn in der Pause kam Wisch hinein, das muss man dann eindeutig dazu sagen, großartiger Schachzug von Kölner, weil Wisch Schwung reingebracht hat.
Note 3 genau so ist es
gegeben und ja, dem wenig hinzuzufügen.
Genau so ist es, er hat richtig viel Schwung über die rechte Seite gebracht, war bei vielen Offensivaktionen dabei und deswegen ist es sogar eine Plus 3.
Absolut. Berzel heute in der Innenverteidigung mit der Note 2, ja, also bis auf das Gegentor und da hat er einen anderen Spieler nochmal gut weggeblockt beim Gegentor, wo dann Wein nicht so gut aussah. Also Berzel mit der 2, auch das kann man, glaube ich, so unterschreiben.
Ja, wir dürfen eins nicht vergessen bei Aaron Berzel. Er ist jetzt nicht der große Techniker, aber mit seinem Herz bringt er recht viel ein, auch Und das ist halt einfach wichtig für einen Verein wie 1860 München. Ja, seine Körpersprache, seine Bewegungen, seine Kopfballstärke, vor allem in der Luft, beim Defensivkopfball, die sind einfach wichtig für den Verein oder beziehungsweise für die Mannschaft.
Definitiv.
Deswegen Wein. Note 2.
Jo, Wein, hast du die 4 gegeben. Auch da schließe ich mich an. Ich weiß nicht, wo Vino mit seinen Gedanken zurzeit ist. Er wirkt ja irgendwie ein bisschen nachdenklich auf dem Platz teilweise. Unter der Woche Bunyaku, jetzt also Syre, wo er zu spät gekommen ist. Und dabei reden wir über einen Spieler, der ja einen Vertrag hat. Also bei dem geht es ja nicht um den Vertrag.
Ja, was weiß ich, was er in seinem Kopf momentan vorgeht. Ganz klar, er würde natürlich auch gern möglicherweise die Mannschaft zusammengehalten sehen. Ja, also das ist ganz klar. Und natürlich hat er da in Köln gepatzt bei dem 0-1 von Bunyaku. Und jetzt wieder war er schlecht gestanden, beziehungsweise hat sich wegdrücken lassen. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, sein Aufbauspiel gefällt mir trotzdem. Hier war zwar schon die zweite Aktion in Folge, wo er nicht gut war, aber ich sehe ihn trotzdem als Fixpunkt in der Abwehrkette.
Steinhardt heute mit dabei, wieder für Klassen, der nicht im Kader war, kurz zu Klassen. Warum war der nicht im Kader, verstand ich persönlich nicht.
Das kann ich dir jetzt leider nicht beantworten, aber ich muss sagen, im Grunde hat Kölner alles richtig gemacht mit der Ausstellung, denn Steinhardt hat sein bestes Spiel jetzt im Jahr 2002 absolviert. Also der Pass auf Stefan Lex war extra Sahne. Und auch sonst hat er viele gute Aktionen gehabt an dem Tag und deswegen Note 2 für ihn.
Genau so ist es. Also Assists gegeben zum 1-0. Steinhardt heute mit einer guten Leistung, deswegen auch die 2. Ich habe ihn in den letzten Wochen auch kritisiert, keine Frage. Ja, die 2 hat er sich heute verdient. Tim Rieder, ja, solide. Er war jetzt heute nicht der auffälligste Löwe, aber das muss er in der Position auch gar nicht sein. Du hast ihm die 3 gegeben, ich würde mich anschließen.
Ja, das war ein souveräner Auftritt, deswegen Note 3.
Becchirolo im Mittelfeld heute jetzt nicht der große Denker und Lenker. Das war in den letzten Wochen anders. Er hat immer wieder gezeigt, dass er eigentlich der beste Löwe war in den letzten Wochen. Heute hat er es nicht so unterstreichen können, finde ich. Du hast ihm die 4 gegeben, auch da schließe ich mich an.
Ja, nach meinem Geschmack hat er einfach zu viele Künstlerpausen gehabt. Und wenn so ein Spieler eben in die erste Liga gehen will, und er wird ja uns ja in ein paar Wochen Richtung Alanyaspor verlassen, dann muss da deutlich mehr kommen. Also er macht so viele Pausen. Ist es eine Fitnessfrage? Das kann ich nicht beurteilen. Natürlich zehrt das alles an den Kräften, die englischen Wochen vor allem. Und da muss mehr kommen von Efkan.
Apropos Kräfte, Dressel, der hatte zuletzt eine Pause bekommen, heute von Beginn an. Ich finde, richtig gut gewirbelt. Also es hat schon viel Positives gehabt heute. Dennis Dressel, hast ihm die 3 gegeben. Auch das finde ich so in Ordnung.
Ja, Wirbel ist jetzt das falsche Wort, aber er hat wirklich sein Mann gestanden, hat viel körperliche Präsenz reingebracht, hat da 2 Kämpfe gewonnen. Also das hat mir gut gefallen, deswegen habe ich ihm die Note 3 gegeben. Ja.
So ist es okay. Dann für ihn Moll eingewechselt, 87. Minute. Du hast ihm noch die 3 gegeben. Ist relativ spät für eine Bewertung. Warum hast du ihm die 3 gegeben?
Ja, weil es war eine brenzlige Phase, wo das Spiel auf der Kippe stand und Moll hat mit seiner Erfahrung, mit seiner Routine sehr viel reingebracht. Also das muss man sich vielleicht nochmal anschauen, das Spiel. Ja. Also er war da wirklich ein kluger Ballverteiler auch, hat seinen Körper gebracht. Also das hat mir sehr gut gefallen. Deswegen habe ich ihm noch eine Note gegeben und eben die 3.
Bei Lex würde ich tatsächlich sagen, mehr 2,5 als 3. Du hast ihm die 3 gegeben, dem Torschützen zum 1-0. Warum?
Ja, warum? Also das Tor war natürlich überragend. Der Pass war natürlich genial von Steinhardt. Aber er hat dann doch ein bisschen, sage ich mal, gut, das Tor war natürlich wichtig, auch im Hinspiel hat er schon den 1-0-Siegtreffer erzielt. Aber er ist dann aus meiner Sicht dann doch ein bisschen nachgelassen, aber trotzdem war er natürlich spielentscheidend, seine Leistung. Da wollen wir gar nicht schönreden. Trotzdem habe ich ihm die Note 3 gegeben.
Für ihn kam in der 68. Minute Nico Kager rein, den ich in den letzten Wochen stark kritisiert habe, wo ich mich immer wieder gefragt habe, wo ist denn der alte Nico Kager hin? Heute haben wir wieder so, ja, sowas wie den alten Kager gesehen. Er hat tatsächlich Schwung reingebracht nach seiner Einwechslung. Du hast ihm die 3 gegeben. Er konnte jetzt keine entscheidende Szene damit einleiten, das ist klar, aber er hat sich gut reingeworfen heute.
Ja, er hat aus meiner Sicht die Duftmarke hinterlassen, also eben in der Hoffnung, dass er die nächsten Wochen oder die nächsten 4 Spiele noch den ein oder anderen Einsatz bekommt.
Sascha Mölders, brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden. Hätte er einen Ball noch weiter reingemacht, dann hätten wir ihm wahrscheinlich auch die 1 gegeben. Er bekommt heute von dir die 2, von mir die 2. Ein super Spiel, das er hingelegt hat. Das ist der alte Sascha Mölders, nicht der, den wir zuletzt zum Beispiel in Köln gesehen haben.
Ja, deswegen ist es auch so ärgerlich, dass Sascha Mölders nicht gegen Hansa Rostock begonnen hat. In so einem wichtigen Spiel, in einem 6-Punkte-Spiel, wenn Sascha Mölders da auf die Bank zu setzen, also das kann ich heute auch noch nicht verstehen. Ja, und Trainer Michael Kölner wird ja auch heute gesehen haben, wie wichtig Sascha Mölders trotz seiner 35 immer noch ist, wie er mit seiner Körpersprache, mit seinen Bewegungen, dann holt er mal wieder einen Freistoß raus. Ja, also der ist so wichtig für die Mannschaft, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, und deswegen die Note 2 und war für mich heute bester Spieler bei 60.
So, ein Spieler, wo wir alle, glaube ich, so ein bisschen gestaunt haben. Was? Der unterschreibt bei einem designierten Bundesligisten, mittlerweile fix. Arminia Bielefeld steigt in die Bundesliga auf. Noel Niemann, er hat heute begonnen. Das letzte Spiel war gar nicht dabei. Jetzt also von Beginn an Noel Niemann. Haben wir schon ein bisschen gestaunt. Müssen wir aber sagen, Respekt, wie der heute aufgetreten ist. Können wir uns jetzt streiten vielleicht, aber ich finde, das ist das beste Spiel, das er bisher im Löwentrikot abgeliefert hat. Einen richtig gut vorgelegt und jetzt hast du ihm die 3 gegeben. Also ich schließe mich da an. Ich finde, das war eine echt starke Leistung von Niemann.
Ja gut, also man muss schon sehen, was vor dem Tor, beziehungsweise vor dem 2-1 war von Mölders. Also da hat er sich viele Pausen genommen. Natürlich toll war die Vorarbeit auf Mölders, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Deswegen nur die drei.
Ja, aber Niemann tatsächlich, das hat ja durchaus Laune gemacht, ihm zuzusehen, zumindest stellenweise. Für mehr, für eine 2 reicht es noch nicht.
Tobi ist ja ganz klar, also man, was er auf jeden Fall hat, und das können wir auch nicht totschweigen, er hat eine brutale Dynamik, ja, ein Speed, also der sucht seinesgleichen in der dritten Liga. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber er muss halt auch noch mehr, sag ich mal, seine Software, also die Fußballsoftware mit einbringen. Ja, Schnelligkeit allein reicht nicht. Muss ich ganz deutlich sagen, die Vorarbeit auf Mölders war sehr, sehr klug.
Das war echt stark gespielt. Also so eine Vorlage, so ein Spielzug in der dritten Liga, gibt es jetzt nicht in jedem Spiel, vorsichtig ausgedrückt.
So ist es. Dann
schauen wir weiter. Für ihn kam dann die defensive Absicherung in der 65. Minute mit Erdmann, der sich auch nochmal reingekämpft hat, der wenige Sekunden nach seiner Einwechslung sogar eine Riesenchance hatte aus 3-1. Du hast ihm die 3 gegeben. Auch das finde ich in Ordnung.
Ja, das war ein solider Auftritt. Er kann es also auch als Joker.
So, was wollen wir noch besprechen? Uns hat wieder mal erstaunt, dass Felix Weber, der Kapitän, nicht im Kader stand. Du hast dir die Frage gestellt, im Ticker ist da vielleicht was vorgefallen mit Weber, weil es schon sehr auffällig ist, dass er jetzt seit Wochen nicht mehr berücksichtigt wird von Michael Kölner.
Ja gut, also zum einen rechne ich damit einfach, dass der Verein nicht mehr mit ihm plant, weil das ist schon ein deutliches Signal, wenn der Kapitän nicht mehr auf der Bank sitzt. Und man hätte ihm ja auch dann, sage ich mal, schon in der Winterpause, wenn man ihm das Vertrauen entzieht, auch die Kapitänsbinde nehmen können. Das ist nicht passiert und es muss irgendwas vorgefallen sein. Zumindest habe ich das im Urin, weil so einfach einen Kapitän abzuservieren, so klammheimlich, also irgendwas stinkt da.
Ja, das finde ich auch. Was wir auch noch durchsprechen wollen, was neben dem Platz war, es war wieder mal ja, ein sich Anschweigen auf der Tribüne der beiden Vertreter der Gesellschafter oder der vier Vertreter der Gesellschafter.
Das ist ja ein Thema, das uns da schon seit Monaten begleitet. Es werden immer, beide Seiten werden immer zitiert, ja, dass man sich annähert, dann spricht der Günter Gorenzel, der Sportgeschäftsführer, davon, dass Lösungen auf dem Tisch liegen. Und wenn man dann die beiden Gesellschaftsvertreter, ja, beobachtet bei einem Fußballspiel von 60 München und die schauen sich, verzeiht mir meine Redewendung, mit dem Arsch nicht an, dann kann ich das nicht nachvollziehen, was sich da abspielt. Und ich habe wirklich große Angst um 60 München, weil ja, jetzt demnächst wird ja Michael Scharold auch den Verein verlassen. Und ich hoffe wirklich nicht für den Nachfolger, für Marc-Nikolai Pfeiffer, dass er dann am Ende vor dem Scherbenhaufen steht.
Naja, wir haben ja gelernt, dass man, um eine neue Saison zu planen, gar kein Geld haben muss. Dazu kommen wir später noch. Das werden wir später noch besprechen, was das eventuell auch für 60 München zu bedeuten hat. Jetzt wollen wir noch kurz vorausschauen. Es geht unter der Woche gegen Bayern 2. Das ist ein Spiel, wobei erstmal natürlich auch an alle Löwenfans appellieren möchten, Olli, bitte bleibt daheim. zu Hause bleiben, nicht ans Stadion kommen, weil da habe ich tatsächlich ein bisschen Angst, dass es da irgendwo ein Aufeinandertreffen zwischen Rot und Blau kommen könnte neben dem Stadion und dann hieße das Abbruch und dann hieße das auch letzte Chance vertan für 60, da noch ranzukommen.
Ja, das hoffen wir natürlich, dass da ruhig bleibt, weil für uns soll natürlich der Sport im Vordergrund stehen. Und es wird eine Riesenaufgabe für 60 München, auch selbst gegen Bayern München 2, die stehen nicht umsonst auf Platz 1 in der dritten Liga. Also die haben eine Riesenqualität, eine fußballische Qualität. Und ja, und es ist sicherlich kein Vorteil für uns, dass wir im Grünwalder Stadion spielen, weil die kennen das Stadion natürlich auch in- und auswendig.
Allerdings haben wir gesehen, dass es auch bei Bayern 2 mittendrin auch mal ein bisschen menschelt. In Magdeburg 0-2 in Rückstand. Jasula und Steininger hatten Magdeburg in der ersten Hälfte 2-0 in Führung geschossen. Und dann die Bayern in der 87. Otschivried und dann in der 91. Kern die Torschützen doch noch zum Ausgleich zum 2-2. Wie gesagt, die Ergebnisse für die Bayern, wenn es denn gegen direkte Konkurrenten der Löwen geht, dann ist es gut. Magdeburg gehört da jetzt nicht dazu. Aber also da hat man schon gesehen, auch die kann man bezwingen, auch gegen die Bayern kann man in der dritten Liga ein Tor machen.
Ja, und in so einem Spiel sind halt dann Spieler wie Aaron Berzel, wie Sascha Mölders oder Dennis Erdmann auch brutal wichtig. Oder auch Stefan Lex, die mit ihrer Erfahrung und mit ihrer Erfahrung vor allem im Männerfußball, ja, vielleicht den Bayern dann überlegen sind.
So, das erwartet uns also unter der Woche. Jetzt wollen wir natürlich über ein paar Themen noch sprechen, die sich rund um die Löwen, um die dritte Liga, um das Stadion so bewegt haben in den letzten Tagen. Angefangen beim Stadion. Wir haben gelesen, dass Türkgücü München aufsteigen wird in die dritte Liga. So viel steht fest. Und das Problem an der Geschichte ist, sie wollen auch im Grünwalder Stadion spielen, pro Saison, und Stadion dürfen aber dort nur 50 Spiele stattfinden. Das ist vom DFB vorgeschrieben, also in einem Stadion in einer Saison maximal 50 Spiele. So, jetzt haben wir aber pro Team 19 Heimspiele, das heißt, wir bekommen ein Problem. Es sind zu viele Spiele, dann könnte auch noch Relegation dazu kommen, DFB-Pokal, Toto-Pokal etc. pp. Es sind zu viele Spiele. Deswegen haben wir gelesen, wird Türkgücü 8 Spiele im Olympiastadion austragen. Möglicherweise könnte das gar nicht reichen, dann 58 Spiele, weil da Pokalspiele gar nicht eingeplant sind. Das ist das eine. Das andere, und das war mein Gedanke, warum wird es denn unter den drei Mannschaften nicht einfach aufgeteilt mit dem Olympiastadion? Es hätte nur Vorteile aus meiner Sicht. So, Vorteil Nummer eins, du hast Derbys in München mit richtig vielen Zuschauern. Bayern 2 könnte ein Derby austragen oder könnte zwei Derbys austragen gegen Türkgücü und gegen die Löwen im Olympiastadion. Die Löwen könnten Derbys austragen, da wäre richtig viel los. Und bei Türkgücü ist es genauso. Das heißt, nicht nur die zuschauerschwachen Spiele von Türkgücü einfach ins Olympiastadion, sondern das wäre doch eine Lösung, wenn sich alle drei Mannschaften dann eben auch das Olympiastadion teilen würden. Und der tolle Nebeneffekt, Olli, 60 könnte dabei auch noch richtig gut Geld verdienen.
Das ist ja das Traurige. Also 60 wirklich hat keine Kohle zur Verfügung, ja, und überlegt nicht einmal, diesen Schritt zu gehen, ja. Und nur weil man in diesem Stadion unbedingt bleiben will, weil diese Giesinger Identität quasi gefeilt werden soll. Also das kann ich nicht nachvollziehen, und aber mich wundert in diesem Verein gar nichts mehr.
Also 60, und da bin ich mir sicher, je nachdem auch, wie die sportliche Situation in der nächsten Saison sein wird, je nachdem, wo 60 auch nächstes Jahr spielt, es kann ja immer noch die zweite Liga geben, wäre richtig großes Potenzial da. Es könnte, was auch immer, Spiele gegen den Club geben, gegen Nürnberg, gegen den FCK, was auch immer. Man könnte wirklich mit 4, 5, 6, 7 Heimspielen richtig viele Zuschauer anlocken. Na, logisch wirst du gegen Groß Asbach oder Gegner, die einfach nicht so groß sind, nicht viele Fans im Stadion haben. Diese Spiele kannst du ja im Grünwalder Stadion machen. Aber wenn Dynamo Dresden beispielsweise nach Giesing kommt, da bin ich mal gespannt, ob das ein Hochsicherheitsspiel ist und wie das stattfinden soll in Giesing. Das würde mich mal wirklich interessieren.
Ja, es gab ja diese Lösung in der Saison 2004, 2005. Ich glaube, es waren 5 Spiele, die man im Olympiastadion ausgetragen hat, und der Rest wurde eben im Grünwalder Stadion gespielt. So eine Lösung hätte man sich eben einfallen lassen müssen und auch den Vorteil dann gehabt, 60 hätte mehr Geld generieren können. Und das ist doch aus meiner Sicht auch das Entscheidende im Profifußball.
Absolut, man kann richtig Asche einnehmen, wenn man mal sagt, und ich glaube, das ist nicht zu hoch gepokert, da werden uns jetzt die ganzen Grünwalder-Fanatiker wieder kritisieren. Ich glaube, es ist nicht zu hoch gegriffen, wenn man sagt, dass man für gewisse Spiele 40.000, 50.000 Karten verkaufen kann, ob in Liga 3 oder in Liga 2, das ist völlig egal, wenn es der richtige Gegner ist, wenn es um richtig viel geht, meinetwegen gegen Bayern 2, dann hast du richtig viele Zuschauer im Stadion und dann könntest du ganz viel Geld einnehmen. Und ich glaube, nochmal, das habe ich vorneweg gesagt, es ist noch nicht zu Ende gedacht. Ich glaube, es ist auch nur so ein kleiner Denkfehler in dieser Variante mit drin, weil 58 Spiele von drei Mannschaften in der kommenden Saison aus meiner Sicht nicht ausreichen. Es wird nicht reichen, weil eben die Pokalspiele auch noch dazukommen.
Ja, das Bittere ist vor allem, jetzt überlegen wir mal, angenommen jetzt Dresden geht runter in die dritte Liga, dann Nürnberg vielleicht noch. Ja? Ja. Das sind Spiele, die 30.000 plus anziehen. Ja? Und dieses Geld lässt man auf der Straße liegen. Aber das ist aus meiner Sicht typisch 60.
Natürlich, und das wollen wir bei der Gelegenheit auch nochmal dazu sagen, wir wissen nicht, wann die neue Saison beginnt. Wir wissen nicht, wann wieder vor Zuschauern gespielt werden kann. Ja, logisch. Aber es ist ja auch eine Sache für die Zukunft. Ne? Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass diese Lösung auch in 2, 3, 4 Jahren dann Bestand hat. Also das ist ja auch für die in die Zukunft gerichtet, diese Geschichte. Insofern, ja, muss ich an diesen Denkansätzen, glaube ich, noch ein bisschen was tun. Da wäre die Stadt gut beraten, das Ganze dann auch solidarisch irgendwie aufzuteilen, dass alle einfach mal ins Olympiastadion ausweichen müssen. Und es hätte tatsächlich nur Vorteile.
Tobi, ich muss dich da unterbrechen. Also ja. In der Stadt sitzen ja zwei Damen. Beatrice Zurek, die war ja früher im 1860 Verwaltungsrat, und Verena Dietl, neuerdings dritte Bürgermeisterin der Stadt München. Und wir wissen ja von beiden Damen, sie sind absolut im Giesing-Fieber. Und so wird man das nicht hinbekommen. Ja? Und natürlich dann noch unterstützt mit der Vereinsführung des TSV 1860 München. Da gibt es ja Verflechtungen. Und deswegen wird 60 aus meiner Sicht weiterhin im Grünwalder Stadion bleiben. Jetzt kann man natürlich sagen, für die eine Seite ist es ganz nett, wenn man ein bisschen Borzenklima hat. Aber für den Profifußball des TSV 1860 kann das nicht die Lösung sein.
Ja, wie gesagt, ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, wenn dann wieder vor Zuschauern gespielt wird und wenn dann eine Mannschaft wie Dynamo Dresden zum Beispiel zu Gast ist. Ich weiß nicht, wie viel Ärger es da in Giesing dann geben wird am Ende. Das wollte ich nur dazu gesagt haben, den Ärger hättest du dann am Oberwiesenfeld sicher nicht.
So. Also ich muss ehrlich sagen, Tobi, also ich möchte nicht in Giesing leben, ja, und dass hier ständig Remi-Demi ist, hier Polizeisirenen und so weiter. Also das ist ja dann ein bisschen schon wie New York in Anführungszeichen. Also das muss ich nicht haben, und die Lebensqualität ist in München sehr hoch, ja, und da bin ich auch froh drum. Aber man muss sich mal in die Rolle der Anwohner reinversetzen. Natürlich soll Fußball gespielt werden, aber man muss auch die Anwohner verstehen. Ja? Immer diese Sperren, diese Straßensperren, dann das Wildwieseln und so weiter. Also nochmal, ich bin fürs Grünwalder Stadion, ich war immer fürs Grünwalder Stadion, aber auch nicht unter diesen Voraussetzungen. Ja? Und man muss ja auch sehen, wir, das TSV 1860, kann im Grünwalder Stadion kein Geld verdienen. Ja? Und das ist halt das, was mich einfach schockiert, dass der Verein das so hinnimmt und einfach nicht mal weiterdenkt. Ja, wie kommen wir wieder in die richtige Spur? Und das ärgert mich.
Ja, und nicht mal in der Lage ist zu sagen, so, wir machen jetzt einen klitzekleinen Kompromiss und machen von, keine Ahnung, 20, 21, 22 Heimspielen, die wir in einer Saison haben, 3 oder 4 im Olympiastadion, könnten da richtig Geld einsacken, könnten da richtig viel Geld, das wir dann für den Kader investieren können, einnehmen. Das wäre wirklich ein Kompromiss, mit dem alle leben könnten, aus meiner Sicht. Aber gibt es da auch noch gegenteilige Meinungen diesbezüglich. Jetzt wollen wir mal das Thema wechseln, weg vom Stadion, hin zur dritten Liga, hin zur befreundeten Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern, wo Insolvenz angemeldet wird. Und da muss ich sagen, also da falle ich wirklich vom Glauben ab. Und ich falle vor allem auch deswegen vom Glauben ab, was da passiert, weil das vor einigen Jahren undenkbar gewesen wäre und weil es eigentlich in dieser Richtung überhaupt keine Kritik irgendwo in den Medien gibt. Es wird bei einem Verein Insolvenz angemeldet. Früher mal musste man da zwangsabsteigen. Das gibt es nicht mehr. Dann gab es einen heftigen Punktabzug irgendwann. Ich glaube, 6 bis 9 Punkte oder dergleichen. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher.
9 Punkte, Tobi.
9 Punkte sind es. 9 Punkte waren es. So, jetzt hat der DFB festgelegt, 3 Punkte werden abgezogen im Falle einer Insolvenz. Das ist das eine. Das andere ist, und da muss ich wirklich sagen, da fehlt mir jegliche Fantasie, wie sowas tatsächlich angehen kann. Es wird munter für die neue Saison geplant. Es werden Spieler abgeworben. Es werden Spieler verpflichtet beim 1. FC Kaiserslautern. Die sind in der Insolvenz und da werden Spieler verpflichtet. Ja, was ist denn da los? Das gibt's ja gar nicht. Man kann ja machen, was man will. Man hat überhaupt nichts mehr zu befürchten, wenn man als Fußballclub in die Insolvenz geht. Das ist der absolute Wahnsinn. Also da muss ich sagen, da fehlt mir jegliches Verständnis. Und ich habe ehrlich gesagt nur einen einzigen Verdacht. Und mein Verdacht ist der, dass mit allen Mitteln im deutschen Fußball verhindert werden soll, dass 50+1 fällt, dass diese Regelung fällt, dass Vereine an den DFB herantreten und sagen, Mensch, die Corona-Krise, die hat jetzt ein Loch reingerissen, bitte, 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 sorgt doch dafür, dass diese 50+1 Regelung fällt, damit wir uns für Investoren öffnen können. Das möchten sie verhindern damit, dass den Vereinen also nichts droht in finanzieller Hinsicht. Das ist aus meiner Sicht die einzig logische Begründung.
Ja, was mich richtig sauer macht, vor allem diese 25 Millionen Miese, die der FC Kaiserslautern hat, die sind ja nicht durch Corona entstanden, sondern die bestanden ja schon. Ja. Und das ist eigentlich eine Watschen für jeden Verein, der solide wirtschaftet. Ja. Und dass die dann auch noch Spieler verpflichten, mit Spielern verlängern und so weiter. Wir wissen alle, 60 ist momentan handlungsunfähig, ja, kann nichts machen. Ja. 60 ist aber nicht in der Insolvenz, zumindest jetzt noch nicht. Und das ist eben das Kranke in diesem Fußballbusiness, ja. Der Verein überschuldet sich ohne Ende und die verpflichten Spieler munter und also ich kann das nicht nachvollziehen, sorry.
Wir haben jetzt in den letzten Wochen, und da müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen für Aufklärung sorgen, immer wieder gelesen, ja Mensch, Löwen macht das doch auch mit 50+1, zieht doch durch in die Insolvenz. Also theoretisch wäre es so, dass der Geschäftsführer des TSV 1860 sagen könnte, okay, ich habe keine Kohle mehr, ich gehe vors Insolvenzgericht, ich melde Insolvenz an. Aber gleichzeitig hat dann eben der Investor, der Hauptanteilseigner, und das ist Hasan Ismail, eben die Möglichkeit, diese Insolvenz abzuwenden, und zwar indem er Geld in die Gesellschaft pumpt. So, Hasan Ismail hat jetzt natürlich zwei Möglichkeiten. Er hat die Möglichkeit zu sagen, okay, ich pumpe so viel Geld rein, dass wir eine richtig gute Rolle spielen. Oder er sagt sich, naja, ich werde immer wieder blockiert vom anderen Mitgesellschafter und muss mir da immer wieder irgendwelche Vorwürfe anhören. Und deswegen pumpe ich eben so viel rein, dass mein Investment nicht futsch ist, aber dass es eben einfach mal so gerade so reicht. Und das ist so ein bisschen der springende Punkt. Man müsste sich einfach annähern, aber einfach so eine Insolvenz anmelden geht eigentlich nicht beim TSV 1860 in der KGA. Ich glaube, das habe ich so richtig
wiedergegeben. Das hast du richtig wiedergegeben, Tobi, vor allem deswegen, weil eben Hasan Ismail 60% der Fußballfirma gehören. Wenn ihm nur 49% gehören würden, dann wäre das anders. Dann könnte 60 quasi so machen, wie der 1. FC Kaiserslautern das momentan macht. Dann denke ich mir, dann würde 60 in die Insolvenz gehen.
So, also das ist das eine. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Hasan Ismail sein Investment dann vernichten möchte. Das ist eine Lösung, die es beim TSV 1860 so sicher nicht geben wird.
Aber Tobi, die Frage ist halt, wo will dieser Verein hin? Also es kann doch nicht sein, dass man sich seit Jahren bekriegt und der e.V. muss mal das jetzt eingestehen, Hasan Ismail ist nicht zu vertreiben, ja. Deswegen sollte man sich zusammenraufen, endlich mal einen Plan entwickeln, nicht mal einen 3- und 5-Jahresplan zumindest. Man sollte jetzt einfach mal nach vorne schauen, ja, endlich mal nach vorne schauen. Es kann nicht sein, dass da ein kalter Krieg herrscht und es gibt den kalten Krieg, ja. Aber dann immer wieder erzählt wird von den Geschäftsführern, ja, man nähert sich an und so weiter. Dann sollen sie es endlich mal beweisen, ja, sollen eine gemeinsame Pressekonferenz machen. So, jetzt geht's nach vorne, aber es passiert nichts in diesem Fall.
Ja, das, was halt so irgendwie nicht ganz zusammenpasst, und da haben wir uns schon oft die Frage gestellt, warum das so ist. Ich weiß nicht, ob du mittlerweile schlauer geworden bist. Also das eine ist ja die Ankündigung von Hasan Ismail über Facebook, dass er bereit ist zu helfen und die Hände ausstreckt zum anderen Gesellschafter, zum e.V. Und auf der anderen Seite schweigt man sich auf der Tribüne an. Irgendwie passt das nicht ganz zusammen.
Ja, das sehe ich wie du, Tobi. Deswegen habe ich es ja vorhin schon erwähnt. Da muss jetzt was passieren. Viel Zeit bleibt nicht mehr bis zum 30.06. Dann wechselt der Verein ja auch die Geschäftsführer. Kommt Marc-Nikolai Pfeiffer. Michael Scharold hat auf freiwilliger Basis mehr oder weniger das Handtuch geworfen. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht in den nächsten Tagen. Also ich glaube, die nächsten Tage werden wirklich, wirklich spannend bei 60.
Du hast den 30.06. angesprochen, das wäre unser nächstes Thema, über das wir sprechen wollen. Du stellst immer wieder die Frage, Journalisten stellen immer wieder die gleiche Frage an Günter Gorenzel, was ist denn über den 30.06. hinaus? 13 Verträge laufen aus, noch mehr Spieler sind weg, die schon bei anderen Vereinen im Board sind und so weiter und so fort. Laien, die Enten, Owusu zum Beispiel, Rieder und so weiter und so fort. Es werden einige Spieler, Stand jetzt, nach dem 30.06. nicht zur Verfügung stehen. Das sind die Spiele gegen Asbach und gegen Ingolstadt. Das könnte unter Umständen noch ganz entscheidend werden für den TSV 1860. Jede Woche sagt Günter Gorenzel, ja, da sind wir ganz weit schon, das sieht super aus, richtig gut. Aber es wird eben immer noch keine Entscheidung verkündet. Und das ist irgendwie ein bisschen komisch. Es hört sich jede Woche gleich an, findest du auch?
Ja, vielleicht fehlt das Geld, ich weiß es nicht. Zumindest wenn jetzt Stand heute, haben wir noch Kontakt zu Platz 5, sogar zum minimalen Aufstiegsziel. Also es war natürlich kein Ziel, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber die Chance war zumindest da. Und wenn der Verein noch die Möglichkeit hat, sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren, wäre es einfach ein No-Go, wenn man theoretisch auf Spiele verzichtet, die eingesetzt werden könnten.
Ja, noch dazu, wenn man dann richtiges Geld einnimmt, auch in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals.
Und dann wären wir wieder beim Olympiastadion theoretisch. Ja, also genau. Das muss man auch überlegen. Man bekommt das große Los, angenommen Borussia Dortmund oder der FC Bayern, ja, und man spielt dann im Grünwalder Stadion. Das muss man sich mal vorstellen.
ja, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es fast lustig. Das ist unglaublich.
Aber,
ja, du hast völlig recht.
Aber Tobi, noch wollen wir natürlich festhalten, es steht noch nicht fest, wann wieder Zuschauer ins Stadion dürfen, deswegen ist es natürlich alles hypothetisch, aber das ist halt so, das spielt sich in meinem Kopf ab. Was passiert? Wir qualifizieren uns für den DFB-Pokal und 60 spielt dann gegen Borussia Dortmund oder gegen den FC Bayern, also das wäre Wahnsinn.
Oh mein Gott. Ja, das ist so ein Thema und dann beschäftigt uns noch oder beschäftigt mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ist euch das in der Bundesliga aufgefallen? Ist euch das in der dritten Liga aufgefallen? Mir ist es extrem aufgefallen, aber anscheinend überhaupt kein Medium auf diesem Planeten. Wir sehen immer wieder in den Stadien Ultratransparente. So, teilweise mit schärferem Ton, teilweise mit mildem Ton. Heute, zumindest für mich, ich habe es in den letzten Wochen nirgends anders gesehen, gab es sogar eine Premiere, also nicht nur ein Ultratransparent in der Westkurve beim TSV 1860, sondern heute, gehen wir weiter, heute gibt es, obwohl keine Fans im Stadion sind, ein Ultratransparent in der Kurve des Halleschen FC. Also das heißt, Halle nimmt ein Ultratransparent nach München mit und sagt dann, Löwen, häng das mal bitte auf. Das ist doch irgendwie komisch, oder? Irgendwie stinkt das ein bisschen zum Himmel.
Ja, also zu diesem Thema will ich gar nichts mehr sagen. Ich kann nur sagen, was in der Löwenkurve hängt, das ist absolut neutral gehalten und das finde ich in Ordnung. Also da gibt es meinen absoluten Zuspruch. Das ist nicht unter der Gürtellinie. Aber was wir in den letzten Wochen natürlich in dem einen oder anderen Stadion in der Bundesliga gesehen haben oder auch in der dritten Liga, das geht einfach nicht.
Also das Hallische FC-Transparent, das war auch neutral gehalten. Ich meine, es war heute Fußball gehört den Fans. Das ist ja okay. Es ist ja absolut okay. Aber es ist ein eindeutiges Ultratransparent. Und da muss man sich schon die Frage stellen, gibt es da irgendwo eine heimliche Abmachung zwischen Ultras, dem DFB, den Vereinen, was auch immer? Ich will jetzt keine Verschwörungstheorien herbeiführen, aber dass in einem Stadion Ultratransparente hängen, in dem keine Ultras reinkommen, das ist so unfassbar komisch. Und ich glaube, den Grund zu kennen, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das ist einfach so ein gewisses Agreement gibt zwischen Ultras und Vereine, das da heißt, wir stören die Spiele nicht, heißt, wir werden nicht vom Stadion sein, es wird kein Abbruch herbeigeführt, aber dann wollen wir unsere Message auch nach außen tragen. Das ist meine Vermutung, die ich habe. Ich kann es nicht beweisen, ich kann es nicht bestätigen. Mir ist es nur mehrfach in den letzten Wochen aufgefallen und ich finde es mega komisch.
Ja, da liegst du vermutlich ganz, ganz richtig.
Also, heute sowohl in der Westkurve als auch in der Ostkurve Transparente von Halle und von 60. Sehr, sehr seltsam. Damit wären wir also mit unseren Themen heute durch. Hat heute ein bisschen länger gedauert, weil es tatsächlich viele spannende Themen rund um die Löwen gibt. 60 ist zurück in der Erfolgsspur. Boah, und jetzt brauchen wir ja eine richtig, richtig starke Leistung fürs Derby unter der Woche. Und dann ja, lebt der Traum vielleicht ja auch wieder bei den Löwen. Was glaubst du?
Ja, das ist natürlich, aber Bayern ist natürlich jetzt eine andere Kategorie, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also die spielen einen überragenden Fußball, es sind lauter 18-, 19-Jährige, mehr oder weniger natürlich noch ein paar Althasen drin, wie den Niklas Feldhahn, der ja auch mal bei uns in der Jugend bei 60 gespielt hat. Also das wird ein richtiges Kräftemessen, zwar leider nur gegen die zweite Mannschaft vom FC Bayern. Es ist schon richtig traurig aus meiner Sicht, weil wir haben früher die großen Derbys miterlebt zwischen 60 und Bayern in der Bundesliga und ich kann mich immer wieder auf das beziehen. In der Saison 99-2000 hat der TSV 1860 beide Derbys gewonnen und wenn man überlegt, das ist schon 20 Jahre her, ja, und das letzte Derby in der Bundesliga gab es vor 16 Jahren. Ja, das ist unglaublich, also da fällt man vom Glauben ab.
Absolut. So, wir hoffen auf große Derbys, da müssen wir aber vermutlich noch ein bisschen warten. Jetzt gibt es erstmal unter der Woche das Kleine und es gibt auch viel zu besprechen und gerade zurück beim TSV 1860, gerade in den Chefbüros an der Grünwalder Straße. Das soll es von uns gewesen sein. Es gibt wieder ein bisschen Grund zur Hoffnung und vor allem Grund zum Feiern heute am Sonntag nach dem Sieg 2:1 gegen den Halleschen FC. Das war's von Radis Erben. Schönen Dank für euer Interesse und bis bald hier bei uns. Servus.
Gute Tag.
Stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich gerade, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
Schräglage, der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com.
In der neuen Ausgabe von Schräglage, dem MotoGP-Talk auf meinsportpodcast.de, sprechen Juliane Ziegengeist und Gerald Dienenberg von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com und ich über den Saisonauftakt der MotoGP in Jerez. Ist Fabio Quartararo nur ein Sieger von Marc Marquez Gnaden?
Schräglage auf meinsportpodcast.de.